Leute am Sonntag. Sina Peschke trifft.
Ich weiß, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein.
Ja.
Sonntagmorgen um diese Zeit bist du normalerweise alles andere.
Ja. Nein, ich bin einfach nicht wach sonntagmorgens. Es gibt keine Gründe dafür,
außer du musst
die Ernte einholen.
Bevor ich jetzt in Dankbarkeit zerfließe, möchte ich jetzt einfach nur mal sagen, ich freue mich, dass du da bist. Das muss reichen.
Ja, das reicht. Danke. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ihr da seid.
Okay.
Ihr ist jetzt die dritte Person. Es ist kein anderer im Raum. Nur wir beiden.
Denn Thorsten Sträter ist alles andere als ein Morgenmensch.
Ja.
Wann bist du normalerweise ansprechbar?
In 20 Minuten.
Ach so.
Ja. Und bis dahin wird es ein bisschen holprig.
Okay.
Ich bin jemand, der natürlich naturgemäß eher länger arbeitet, hätte ich fast gesagt, der eher länger seiner Tätigkeit nachgeht und deswegen, und dann sitze ich dann noch bis 3 Uhr morgens und meistens penne ich so bis 11, 12, gebe ich zu.
Gut.
Unangenehm, wenn man mal so Termine hat irgendwo.
Wir tasten uns so langsam Stück für Stück.
Sehr langsam.
Ran.
Sehr holpriges Therapiegespräch, aber es wird.
Du bist der LOL, Last One Laughing oder übersetzt, wer zuletzt lacht, bei Amazon Prime gewonnen hat. Der Typ mit der Mütze, die du übrigens...
Der andere Typ mit der Mütze.
Ja, genau. Die du übrigens wann absetzt?
Duschen. Oder es ist zu warm.
Ja.
Oder ich habe gerade keine. Oder ich finde sie gerade nicht. Oder sie stinkt und muss in die Wäsche. Also ich habe ganz viele verschiedene. Aber es gibt sehr viele Gründe, sie abzusetzen. Ich habe jetzt eine auf, weil tatsächlich gestern ich noch gewaschen habe und festgestellt habe, komm, wäscht alle Mützen durch, jetzt habe ich 10 Stück dabei, jetzt habe ich heute eine auf, weil es ist ja auch diesig draußen. Ich finde es tatsächlich, es ist Mützenwetter. Wenn halt aber so 28 Grad sind, ist es mir zu albern, dann mache ich keine Mütze.
Also wir klären alle, die es nicht gesehen haben, nochmal auf. LOL hat nochmal wie funktioniert?
Also Prime Video hatte die brillante Idee, uns 10 Komiker, darunter mich und Komikerinnen natürlich, in einen Raum zu sperren, in ein Loft zu sperren, das mit über 40 Kameras permanent überwacht wird. Es ging nicht darum, wer zuerst lacht, verliert, sondern es ging sogar darum, wer zuerst grinst, kriegt eine gelbe Karte und wer zweimal grinst, ist raus. Und das war, ich glaube nicht, dass es ein Sendeformat gibt, in dem ich jemals mehr verkrampft habe als in diesem. Ich hätte vor Lachen verrecken können, etwa 8-mal, hat meine Analyse ergeben beim nochmaligen Gucken. Aber ich habe mich einfach verkrampft. Das war halt, was mich betrifft, ein eher würdeloses Schauspiel.
Vor allen Dingen, wenn man nochmal aufzählt, wer die Kollegen waren.
Anke Engelke und Caroline Kebekus, Barbara Schöneberger, Max Giermann, Kurt Krömer, dann natürlich Teddy Teckelbahn. Und welche habe ich jetzt wieder vergessen, aber ich komme jetzt auch gerade nicht drauf. Aber
Wiegald
das ist
Boning,
Wiegald Boning, Kurt selbstverständlich. Krömer. Kurt Krömer habe ich gerade gesagt.
Ach so, ja.
Und dann, Scheiße, Kurt Krömer habe ich gerade gesagt.
Ja.
Und dann, da fehlt noch wer.
Fällt uns noch ein.
Ja, ja. Kann aber sein, dass alle waren.
Hattest du einfach Glück oder hast du wirklich nicht gelacht? Ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass selbst 40 Kameras nicht alles sehen.
Ich habe wirklich nicht gelacht, weil ich mich mit Absicht verkrampft habe. Ich habe gedacht, ich mache das nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. Meine Agentin hatte gesagt, pass mal auf, Thorsten. Es wäre gut, wenn du so lange drin bleibst, wie es geht. Natürlich, du sollst nicht in Minute 1 rausfliegen, das ist ja vollkommen sinnlos für so ein Format. Du willst in so einem Format auch so ein bisschen stattfinden, wenn auch auf sehr niedrigem Level. Und dann habe ich angefangen, da rumzukrampfen und dann habe ich es geschafft, irgendwie den Bereich zwischen Kinn und Nase zu kontrollieren, so dass ich nicht mehr grinsen muss. Und das war halt mega dämlich auch, weil ich hätte mir gewünscht, dass ich mal hätte lachen können, weil das hat irgendwas in mir so leicht zerstört auch, was sicherlich nicht nur mir so ging, weil diese Form, wir reden hier von 6 Stunden, also ernsthaft 6 Stunden, da war nichts gefaked oder getrickst, ist einfach nur später zusammengeschnitten worden. Weil manchmal saß ich einfach nur verzweifelt da rum und habe die Tapete angestarrt. Das war extremst anstrengend, wirklich anstrengend. Ich hätte lachen sollen, als ich wollte. Und das war bei Teddy schon, bei dem Käse mit dem Hamster, das war ganz schlimm. Aber auch ganz, ganz extrem sicher. Sondern das erste Mal wieder überhaupt in der Pandemiezeit unbefangen auf Kolleginnen und Kollegen zugehen konnte, Handschütteln in den Arm nehmen, weil wir alle absolut safe waren. Das Minuten aktuell getestet und immer in Quarantäne bis zum Dreh. Und das war schon das Aufwendigste, was ich je gemacht habe und war schon ziemlich toll, ja.
Jetzt bist du reich und berühmt.
Quatsch. Ja gut, okay, komm, cool doch.
Siehst du?
Ich weiß nicht, was reich ist und ich weiß nicht, was berühmt ist.
Egal, aber du kannst gut schlafen, ja?
Nee, meistens nicht. Das, ich habe festgestellt, dass ein guter Nachtschlaf weder was mit reich noch mit berühmt zu tun hat. So, manchmal schlafe ich entsetzlich schlecht und liege die halbe Nacht wach und kann nicht schlafen und habe Gedankenkarussell. Und da nützt es einem auch nichts, wenn man mehr Geld hat als andere Leute. Mhm. Weil man hat sowieso nicht so viel wie andere und um Geld geht's nie. Das sind immer andere Sachen.
Wie geht's dir eigentlich jetzt gerade so? Alles okay jetzt? Oder war schon schlimmer? Oder?
Ja, mir geht's. Es war schon viel schlimmer, viel tausendmal schlimmer. Ich habe zwischendurch jetzt immer so kleine Durchsacker, weil es liegt natürlich auch an der allgemeinen Situation, für die jetzt erstmal kaum einer so richtig was kann. Bei mir ist das immer so leichte, also ich Auftritte zum Beispiel. Ich trete ja viel auf für mein Ego. Wir sollten ja jetzt nicht, ich verstehe das ja auch, wenn man rausgeht und sehr Howard Carpendale-mäßig sagt, dass man das macht, um den Menschen Freude zu bringen. Nichts gegen Howard Carpendale, das ist nur mein Lieblingsbeispiel, das ist ein großer Showmann. Und aber ich mache das hauptsächlich auch für mich als Bestätigung, dass die Leute mich gefälligst lustig zu finden haben. Und es war halt monatelang nichts und dann ging es mir nicht gut und jetzt ist es so, dass so viel ist, dass ich zwischendurch auch sehr erschöpft bin. So. Aber ich will das natürlich auch so.
Warst du im Urlaub?
Nee.
Warum nicht?
Ja, wovon? Also jetzt nicht finanziell wovon, sondern wovon soll ich mich denn jetzt erholen? Wo soll ich denn hinfahren? Also ich bin jetzt nicht so der ich finde Mallorca ist eine ganz, ganz großartige Insel, aber irgendwie ist sie so ein bisschen, habe ich dann mal in die Presse geguckt und habe mir gedacht, ja, ich verstehe. Jetzt mit Maske auf der Straße, nicht Maske auf der Straße, Maske am Strand, Strand, Maske nicht, Hotel, nein, ja, doch, nein, um 22 Uhr zu. Dazu die Insel natürlich vollkommen überlaufen, weil der gute Deutsche lässt sich das nicht nehmen. Malle, Grundrecht, Malle. Dann fliege ich auch nicht so gerne, also kein Urlaub, nee. Statt Urlaub war ich dann in Wien auftreten, was wunderschön war, und in München auftreten, was auch eine ganz tolle Stadt ist. Und mach tagsüber Sightseeing, wenn ich kann. Und abends trete ich auf. Und das soll mein Urlaub sein, aber schleichend ist es doch anstrengend. Ich merke es dann, es kumuliert sich zu so einem Erschöpfungsbild so ein bisschen.
Du hast mal gesagt, ich trete auch vor 20 Leuten auf.
Ja.
Das ist mir egal. Siehst du das immer noch so?
Ja, das muss ich ja. Das ist eine Einstellung. Das klingt jetzt wieder so pseudo-bescheiden, aber es ist die Wahrheit. Was ich will gerne, ich trete gerne vor 20 Leuten auf, wenn der Saal nur 20 Leute fasst. Ich möchte nicht in einer 7000er Halle vor 20 Leuten auftreten, da leidet oft die Stimmung.
Ja.
Aber ja, das ist, das hilft einem auch. Also ich bin auch in Autokinos aufgetreten, was creepy war. Der Fachausdruck für ein bisschen gruselig. Und auch das ist charakterbildend. Hm. Auch festzustellen, dass man auch mal keinen Lachen hört. Das macht den Gag ja nicht schlechter. Hm. Und man geht anders ran an Sachen und erzählerisch anders ran. Und das ist
ungefähr so, als wenn du mit jemandem sprichst, der eine nicht entspiegelte Sonnenbrille aufhat.
Schön wär's. Bei denen hörst du ja wenigstens noch Lachen.
Bist du Künstler oder bist du Geschäftsmann? Oder bist du beides in einem?
Ich bin Handwerker. Ich bin für einen Geschäftsmann zu schlecht. Für einen der eigentliche Geschäftsmann, ich kenne auch immer Leute, die von sich behaupten, sie wären Unternehmer. Aber ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin kein Geschäftsmann. Dafür gibt's Steuerberater, die mir die kleinsten Kleinigkeiten erklären müssen. Mhm. Ich war nicht gut in der Schule und gerade in Mathe nicht. Und don't mess with the Finanzamt. Ich bin überhaupt kein Geschäftsmann, nein. Aber ich bin auch niemand, der Geld für irgendeinen Schwachsinn verpulvert. Bis auf wenige Ausnahmen natürlich. Ich gebe es halt nicht für Bullshit aus.
Sondern?
Sinnlose Sachen, die viel günstiger sind. Also
was war das letzte Sinnlose, was du gekauft hast?
Das letzte Sinnlose, was ich gekauft habe, war eine aus Aluminium eine Startknopfabdeckung für den Mustang in Form des Kopfes von Iron Man. Lassen Sie das bitte auf sich wirken. Das heißt, man muss ihn hochklappen und dann kann man den Startknopf drücken.
Ich hab's jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden.
Ja, das wird sich später in so Podcast-Varianten, kann man sich das sehr langsam anhören und dann stellt man fest, ach, es gibt eine, man hat ja im Auto einen Startknopf, drückst du drauf, startet das Auto.
Yeah.
Und dann gibt es so, aus Metall gibt es quasi so kleine Installationen, die kommen da drüber. Und dann hast da musst du dann quasi wie der amerikanische Präsident erst hochklappen und dann Start drücken.
Mhm.
Und das hat halt die Form von Iron Man. Wie wir alle kennen Iron Man.
Und?
10 Euro habe ich gekauft. 10 Euro. 10 Euro, aber ich fand's super.
Was war denn dein Plan fürs Leben?
Ja, das frage ich mich auch. Manchmal, also ich habe echt, bis ich 30, 35 war, hatte ich viele tolle Pläne und habe gedacht, hier und da und tralala. Und dann schaue ich mal, dass ich bei irgendeinem Mobilfunkanbieter ins mittlere Management komme. Es muss ja wohl möglich sein, mal mehr als 2000 Euro netto zu oder 2000 Mark netto zu verdienen. Na, ich muss mir mal ein Auto leisten können und so solche Dinge, weil ich bin von wenig auf viel und nicht so, ne, viel Geld auf noch mehr Geld, das ist Quatsch. Und deswegen, ich wollte einfach nur Geld haben, dass ich mir nichts leihen muss, um mal für eine Woche in Urlaub zu fahren. Und dass ich nicht gucken muss, wenn ich jemals nach New York will, wie soll ich das stemmen, muss ich 5 Jahre sparen. Und das hat funktioniert, das war ganz komisch, weil ich war mir sicher mit Mitte 30, dass wenn ich jemals zu Geld komme, man träumt ja von allem, man träumt ja von dem vom Lottogewinn, vom was weiß ich was, vom Erben, so wo immer man denkt, wo so Konstrukte herkommen, wo Geld herkommt. Als man dann feststellte, dass man doch bedeutend mehr Geld verdienen kann als früher, was auch keine Kunst war, habe ich festgestellt, dass das alles gar nicht so nötig ist. Das heißt, diese ganz großen Dinge, die gibt's bei mir nicht. Also ich habe jetzt nicht dieses Ferrari, dieses extrem Statussymbolige, wobei es bestimmt Leute gibt, die es nicht als Statussymbol sehen, sondern als Traum vom Ferrari. Und das ist, das habe ich nie verstanden. Was soll das nicht kleiner reden? Es gibt einfach Menschen, die fahren auf diesem Monstersportwagen ab. Das finde ich absolut in Ordnung, aber ich tue es halt einfach nicht. Ich gebe zu, dass ich jetzt eine teure Uhr habe, die ich mir aus Belohnungsprinzip gekauft habe. Und jetzt gucke ich einmal am Tag drauf und denke, schöne Uhr. Und einmal die Woche denke ich, bisschen teuer für eine Uhr, ne? Du Vogel, das denke ich auch. So, und da bin ich ambivalent. Aber bei uns hat nie so ein Luxusding stattgefunden. Ich habe nie in so einem Subkosmos gelebt, wo man über die Straße blickt und sagte, ja, aber der hat einen verchromten Porsche, warum ich nicht?
Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Womit bist du denn eigentlich in der Schule aufgefallen? Bist du überhaupt aufgefallen?
Womit bin ich in der Schule aufgefallen? Ich bin in der Schule mit eher grenzwertigem Humor. Ich befand mich da noch in meiner eigenen Ausbildung. Und durch nicht so gute Zensuren. Also,
was heißt das? Ist das jetzt diplomatisch ausgedrückt? Oder?
Ja, das ist diplomatisch ausgedrückt. Hm. Na, es war das untere Mittelfeld. Also es spielte sich viel im Dreier- und Viererbereich ab. Zwei war, glaube ich, nur Deutsch und Englisch. Und dann in Sport hatte ich auch mal, man mag es kaum glauben, eine gute Phase. Aber ist auch schwer zu bemessen, oder? Schmeißt Medizinball, 2. Mhm. Und ich bin froh, dass ich es geschafft habe, mich aus meinem absoluten mathematischen Defizit herauszuarbeiten, um mir einen Steuerberater leisten zu können. Ansonsten wird es immer noch eng aussehen. So. Ich kann also wirklich, also für die Kids draußen auch, im richtigen Leben braucht man später Prozentrechnen. Dreisatz, Subtraktion, Addition, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Also wenn man das kann, ist schon gut. Das sind die Sachen, die ihr immer brauchen werdet, liebe Kinder. Das ist ja ein klassischer Jugendpodcast hier, nehme ich an.
Ja, war Mathe der Grund, warum du Herrenschneider geworden bist?
Nee, Mathe, ich habe Mathe einfach nicht gecheckt. Also das heißt, irgendwann verliert jeder den Anschluss. Also es gibt ja so Genies, ich bewundere ja Leute, die mathematisch stark sind. Jeder sagt ja, das sind so Nerds. Aber Mathe ist wie Musik. Musik ist auch nichts anderes als Mathematik. Wenn du diese Materie durchdrungen hast, kannst du die komplexesten Probleme der Welt lösen. Mhm. Und bei mir hörte das halt ab der 6. Klasse auf. Das ist ja immer eine Mischung aus Unkenntnis und Trotz, damit du richtig verkackst. Und das war bei mir natürlich der Fall. Also ich war zwischendurch, hatte ich eher charakterschwache Lehrer, die gesagt haben, boah, ist der Unterricht langsam, wir holen mal Thorsten an die Tafel. Ja. Hier, rechne mal. Also es gab's alles. Man kann immer sagen, ja, aber häusliche Umstände, das waren die 70er. Nein, ich war eine faule Sau. Ich hab's einfach. Das Problem ist, sich in seinem Zimmer zu motivieren, die Aufgaben, die einem aufgetragen wurden, zu aller Zufriedenheit zu machen und nicht morgen früh im Bus. Daran scheiden sich die Geister.
Und wer hat jetzt nochmal entschieden, dass du Herrenschneider geworden bist?
Wie wird das entschieden? Thanos? Nein, ich habe das entschieden. Ja.
Ich wollte dachte, gerne Mutter Herrn. Kann ja sein, dass ihr, der Junge muss jetzt hier.
Ich bin immer ein riesen Superhelden-Fan gewesen. Also es ist ja so, dass das mag man jetzt für albern halten, aber jeder nimmt was aus seiner Kindheit mit. Jeder tut das. Ne? Bei dem einen ist es die Strickliesel, die in der Schublade liegt und alle 5 Jahre nimmt man die mal raus und sagt, stimmt, damit habe ich früher so, ne? Das gibt's ja alles. Und dann ist bei den anderen ist ein Teil der Kindheit, der Klassiker ist, dass Omas Nähmaschine da steht, zwar ohne Maschine im Korpus, aber das Gestell ist noch so schön. Und bei mir sind's halt die ganzen Superhelden-Comics meiner Kindheit. Das war immer die absolute mentale Republikflucht. Mich irgendwo hinsetzen, Tüte Chips, also primär Tüte Chips und dann Comics zu lesen. Und da, man nimmt was mit. Und bei mir war das halt dieser Comic-Charakter Batman. Das war das, was mich immer begleitet hat. Batman fand ich, war der tollste Superheld, finde ich immer noch. Und Batman durchzieht halt die Popkultur immer noch extrem stark. Und das habe ich vollumfänglich, also viel mehr mitgenommen in mein Erwachsensein, als halt wahrscheinlich gesund ist, zugegeben. Aber so ist das halt.
Aber ich kriege jetzt die Kurve nicht vom Batman zum Herrenschneider.
Die kommt jetzt.
Ach so.
Du kannst jetzt hier, sag jetzt nicht Schnitt oder so, nee, weil die Kurve kommt jetzt. Und weil ich so ein großer Batman-Fan war, habe ich mir gedacht, dann fange ich an, selber mal auch mir so Kostüme zu machen. Okay. Ich muss sagen, dass ich da viel von der Kleidung meiner Mutter genommen habe. Ich habe mir die ersten Schneider-Skills und Näh-Skills selber beigebracht, auch früh an der Nähmaschine und so.
Aber da gab es ja noch keine Tutorials. Wie hast du es gemacht? Hast du die Oma gefragt? Oder?
Free Jazz. Okay. Du fängst halt an, was zusammenzunähen, indem du es aufeinander legst, nähst und dann umstülpst. Schön Kappnaht, guten Tag auch. Und dann fängst du an zu gucken, wie kann man Teile zusammensetzen, wie kann man sie mit Nadeln stecken, da hatte ich nie Spaß dran, aber es mit Nadeln zusammenzustecken.
Und da war dein erstes Werk ein Batman-Kostüm, sehe ich das richtig?
Mein erstes Werk war irgendein Kostüm, ich erinnere mich nicht, ich glaube es war so ein Fledermaus-Umhang, das war nicht das Problem. Das Problem war, ich habe vieles gemacht aus den T-Shirts meiner Mutter, was sie mäßig begeistert hat, weil sie das nicht lustig fand, ein T-Shirt anziehen zu wollen, und da hat einfach ein halber Meter daraus gefehlt. Und ich habe mir das auf bauchfreies Top geschnitten. Aber es war Jersey-Materialien und so. Das war damals so.
Was du gebraucht hast.
Ja. Und das war halt blöd und hat es immer Ärger gegeben. Und da war ich so 12 oder so oder 10 oder 9. Ich weiß es nicht mehr. Meine Brüder fanden es auch super lächerlich. Aber das war das, da habe ich festgestellt, eben eine Neigung dazu.
Das heißt,
aber wehe, ich muss so einen Intelligenztest machen. Da kommt ein Würfel, ein Dreieck, ein Kreis, ein Stern.
Ja.
Und dann soll ich diese Reihe sinnvoll fortführen. Ich muss ein IQ haben, weiß ich nicht, wie ein Schabrackentab hier. Das kann gar nicht sein. Ich kann dir so Allgemeinwissen beantworten, ansonsten bin ich dumm wie eine Tüte Mücken. Ich kann sowas nicht.
Was ist denn von dieser Phase fürs Leben geblieben?
Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich was für die Tiefenpsychologie. Ich weiß nicht, was von der Phase fürs Leben geblieben ist. Von der Phase fürs Leben ist geblieben, dass wir, also die Wertschätzung von Geld einerseits, weil wir keins hatten, was ich so nie gesehen habe. Ich habe es nur in der Mitte gesehen. Es war so, dass wir hatten immer wenig Geld, was aber in unserem Subkosmos vollkommen okay war. Und wir selber wohnten halt in einer kleinen Wohnung. Und ich hatte aber eine Mofa mit 14. Das war toll und das war ganz was Besonderes. Und wenn man an Weihnachten gab es halt von den Eltern ein Geschenk. Ich wollte Rollerblades. Ja, also habe ich Rollerblades bekommen und das war es dann auch erstmal. Und ansonsten Süßigkeiten. Es war alles sehr basic, sehr zurückgenommen, aber vollkommen in Ordnung. Andere Kinder wurden zugeschissen mit Geschenken, was auch vollkommen in Ordnung war. Da haben wir nicht immer gedacht, die haben mehr Geld. Wir haben gedacht, die haben wahrscheinlich eine größere Familie und jeder bringt was mit. Wie schlimm es ist, habe ich erst gemerkt, als meine Eltern sich haben scheiden lassen. Denn dann sind wir, wie ich es auch in meinem Programm mal launig oft zum Besten gebe, schlagartig verarmt. Was eine Zeit ist, die ich verdränge. Ehrlich gesagt. Ich stelle fest, dass ich die mir gestatte, nur fragmentarisch rauszuziehen. Weil wenn man feststellt, dass einfach kein Geld mehr da war, dieses...
Also das heißt, deine Mutter
war mit... Also am 20. ist einfach nichts mehr da.
Das heißt, deine Mutter war mit dir und deinen Brüdern alleine und
ja,
du musst
richtig
sehen, wie sie klarkommt.
Genau. So bam, weißt du, es ist nicht so, dass wir leben noch eine Zeit lang von den Ersparnissen, sondern es ging von... für uns bürgerlich normal auf nix. Und wenn ich dann dran denke, wie es war, von dem Ort, in dem ich wohnte, zu meiner Oma zu fahren, mit dem Bus im Auftrag meiner Mutter oder auch zu Fuß zu gehen, das klingt, als wäre es aus den 40er Jahren, um zu holen, weil die hatte noch in dem Beutel, die hatte noch Erbsen und Möhren, die hatte noch einen Pfund Kartoffeln, die hatte noch eine Schachtel Zigaretten, die hatte noch Kondensmilch. Und dann bin ich losgefahren, hab das geholt. Und habe das wieder mitgebracht. Und darauf ließ sich erstmal was kochen. Am nächsten Tag hat man wieder gesehen. Dann habe ich versucht, Prospekte zu verteilen, Zetteln zu verteilen, dies zu machen, das zu machen, jenes zu machen und so das zusammenzustoppeln. Ich weiß noch, dass ich so wenig Geld hatte. Ich habe mit meinen Brüdern ein Auto geteilt, dessen Bremsen nicht in Ordnung waren. Das konnten wir nie tanken. Ich habe, bis ich 30 war, ein Auto nur für 20 Mark getankt. Mit der genauen Durchrechnung, damit komme ich bis nach Castrop-Rauxel zurecht und zurück. Ich kann nicht weiterfahren als bis dahin. Oder ich habe was verkauft. Damals war das im sogenannten, das wird man gar nicht mehr kennen, der Reviermarkt. Das war wie eBay Kleinanzeigen in Schriftgröße 2 eine Milliarde Anzeigen in so einem Zeitungspapier, wo du stundenlang gesucht hast. So eingekürzt die Anzeigen, dass du sie gar nicht mehr verstanden hast. Suche, prö, tra, prö, Tiefkühltruhe. Und ich wusste, will der eine, hat der eine, hat der mich gerade beleidigt, Chiffre. Ich weiß, das ist Mads Mikkelsen aus dem James-Bond-Film. Und dann, da bist du hingefahren und hast gesagt, du hast Sachen so dringend verkauft, du hast so dringend Sachen gesucht, die du verkaufen kannst. Egal, ob das, keine Ahnung, eine Blumenvase war oder eine Jeans oder irgendwer. Du hast gesucht danach, ob die Leute einen Job zu vergeben haben oder ob sie was kaufen wollen. Und dann weiß ich noch genau, dass ich mal so ein Samurai-Schwert hatte. Ist jetzt albern, aber ich hatte so ein Samurai-Schwert und das wollte einer kaufen. Und ich sollte ihm das schicken, was ich nicht konnte. Der war in Wuppertal und ich habe festgestellt, dass wenn ich hinfahre, komme ich nur bis dahin. Wenn der mir das nicht abkauft, komme ich nicht wieder zurück. Solche Dinger waren das. Und das, aber ich rede, da komme ich, merke gerade, dass ich wieder nicht so gerne drüber rede, weil das eine macht das andere Fass auf, macht das andere Fass auf, macht das andere Fass auf gerade.
Ohne die Details zu kennen, scheint es mir aber so gewesen zu sein, dass deine Mutter einen Weg gefunden hat. Sie hatte ja dann wohl eine Speditionsfirma, in der du auch gearbeitet hast. Wie bist du denn dort gelandet?
Ja, oh, simpel. Für mich ging es dann bergauf in den 90ern. Es war so, dass ich in den 90ern unheimlich gut aussah. Was entscheidend war, in den 90ern war ich wirklich ein attraktiver Mensch. Schlau.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Schlank, dichtes, dunkles Haar. Zu so einer Tolle. Wirklich gut. Wirklich gut. Anzüge und so. Gut, ich habe irgendwo ein Foto. Ich guck gleich mal. Das war ganz schön und dann bin ich Promoter geworden. Das war damals der heiße Shit. Die Mobilfunkanbieter kamen auf und die haben nach attraktiven Menschen gesucht, die sich in so einen Mediamarkt reinstellen und Promo machen. Als Selbstständige. Es gab legendäre 500 Mark am Tag, das muss man vorstellen. Ja. Die natürlich selber versteuern muss, was einem keiner gesagt hat. Und so habe ich angefangen als Promoter für mich kaum begreifbare Geldsummen, den ganzen Tag in so einem Supermarkt zu stehen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Da haben wir festgestellt, dass ich unheimlich gut im Verkaufen bin. Also wirklich. Was aber auch, das verfärbt sich natürlich, weil als der Mobilfunk ankam, wollte jeder wollte ein Telefon.
Ach so.
Jeder.
Ich glaube das schon, also dir kauft man
das ab sag's schon.
Damit du aufhörst zu reden wahrscheinlich. Ja, kennst du diese Typen?
Auch da lasse ich jetzt noch eine kleine Wirkungspause.
Aber warst du ein guter Verkäufer oder ging so?
Gut.
Gut, siehst du?
Jetzt nur so patzige Vernehmungsantworten. Ich würde jetzt bitte gerne mit meinem Anwalt sprechen.
Okay, da war der erfolgreiche Handyverkäufer.
Ja, war ich, weil das war das Ding. Das ist ja erfolgreich, ist ja auch, wenn ich jetzt Bitcoin anbieten würde für einen Fuffi, das wäre genau, dann bist du auch ein erfolgreicher Verkäufer. Aber jeder wollte ein Handy. Die Leute standen bis auf die Straße. Weil die konnten kaum glauben, dass Siemens ein Telefon rausgebracht hat, das kleiner ist als eine Waschmaschine, und wollten das haben. Und die haben sich gedacht, 39 Pfennig pro SMS ist ein absolut fairer Kurs. Und ja, so telefonieren aber, ja, tagsüber für 1,99 Mark die Minute, abgerechnet die erste Minute komplett, egal wie lange du telefonierst, und samstags nach 18 Uhr nur 1,39 Mark oder so. Das war schon skandalös damals. Und davon habe ich tausende und abertausende Verträge gemacht, so viele, dass ich dann Verkäuferwettbewerbe gewonnen habe. Dann konnte ich nach Montpellier fliegen zur Fußballweltmeisterschaft, wann war das, 96 oder so, ich weiß es nicht mehr. Mit Franz Beckenbauer getroffen, der hat mir den Preis überreicht, bla bla, pipapo.
Ist nicht wahr.
Ja, klar. Und ich habe dann da so, weiß ich nicht, 6 Verträge mehr abgeschlossen, als irgendwer im Nachbarort. Es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat,
Verkäufer des Jahres.
Ja, das nun nicht, ne? Aber gut halt schon. Ja, das habe ich dann gemacht. Dann ging diese Firma, das war damals Brinkmann hießen die gibt's nicht mehr. Das war der letzte Elektronikhändler, der nicht mit dem Internet gearbeitet hat, der hat den Katalog. Und die haben einen Konkurs, sie sind in den Konkurs gegangen. Das hieß für Uwe und mich, mein Geschäftsführerfreund Uwe und mich, dass sich unsere Wege trennen. Uwe hat gesagt, ich gehe zurück nach Mediamarkt. Zu mir kam die Firma E-Plus, wir wissen, und sagte, komm, wir gehen nach Soest, da wirst du Verkaufsleiter. Ich sag, genau, das mache ich. Und dann war ich da ich war zuständig für die Verkäufer in Soest, wo ich auch gewohnt habe dann ein paar Jahre, wo ich dachte, lecko funny. Und da war ich dann Verkaufsleiter und war für nichts anderes zuständig in so einem Laden. als dem Auszubildenden zu sagen, es wäre sehr schön, wenn er das Sweatshirt richtig rum anziehen könnte, weil das Etikett einfach nach hinten gehört. Und so habe da auch wieder weiter Verträge. Dann ist dieser der Laden stand kurz vor der Pleite und dann habe ich mich ausgeklinkt. Dann
aber nicht durch dich?
Nee. Dann habe ich Soest verlassen und war vollkommen orientierungslos und habe gesagt, mach ich jetzt. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, dann kommst du, kannst bei mir arbeiten. Ich sag, weißt du, das klingt jetzt nicht so attraktiv, wie du mir das, also irgendwie klingt's selbst so schon, so wie du sagst, klingt's nicht attraktiv. Ich möchte nicht, Mutter. Ja, du musst ja von irgendwas leben. Ich sage, gewiss, doch, ich möchte nicht. Ja, dann komm erst mal. Ich sag, ich komme. Ja, da bin ich dann hin und ich habe dann erstmal in einem Zimmer gewohnt von 8 Quadratmetern, was vollkommen legitim war. Und später dann in einer Wohnung im Haus meiner Mutter, das sie damals da sich gekauft hatte, weil sie sehr erfolgreich in der Spedition war. Ich habe in der Spedition angefangen als Faktotumsdödel für alles. Wäre es sicherlich interessant, alle Tourenpläne einer pharmazeutischen Spedition auswendig zu lernen, wie die Tour Bottrop beginnt um 17.11 Uhr. Die erste Apotheke ist um 17.28 Uhr dran, die zweite bis weiter. Wer das behalten kann, soll es tun. Mhm. Für mich können das nur Leute wie Rain Man. Aber es gab Disponenten, die das konnten.
Aber immerhin 12 Jahre nach meinen Recherchen.
Und es kam mir länger vor, 12 Jahre. Das manchmal richtet man sich darin ein. Ich hatte einen Sohn bekommen 2003. Ich war unterhaltspflichtig. Ich verdiente 1.100 Euro. Das heißt,
bei deiner Mutter hat sie sich aber kurz gehalten, oder?
Das lassen wir einfach mal so stehen. Ich bekam 1.100 Euro, richtig, aber ich durfte auch ein Auto benutzen. Das muss man ja sagen, ist als geldwerter Vorteil. Ich konnte mit dem Auto rumfahren. Mhm. Ich hatte so einen Firmenwagen. Das ist natürlich wieder...
Aber trotzdem.
Sie hat gut verhandelt.
Ja.
Ich war unterhaltspflichtig und bin streng genommen immer noch. Das war wenig Geld. Da blieben 600 Euro im Monat und davon reißt du nichts. Weder suchst du dir eine Wohnung außerhalb des Hauses deiner Mutter, noch fängst du an, eine Flugreise nach Kuba zu planen oder sonst irgendwie exorbitant. Viel auf Secondhand-Level gearbeitet. Und das war die Idee, die ich hatte, wo ich sagte, okay, dann ist das eben mein Level. Dann
also du warst da sehr fatalistisch und hast gesagt, oh,
ich habe mir gedacht, wenn das Ding ist, dann ist das halt das Ding so. Das ist ja alles eine Frage der Relation. Heute denke ich, ich bin der größte Glückspilz der Welt. Ich könnte einmal die Woche weinen, wie gut ich es getroffen habe. Hm. Was für ein Glück ich hatte. Wie vielen Leuten ich das verdanke. Ich könnte jetzt schon wieder heulen. Aber gleichzeitig sitzt Brad Pitt in Hollywood und lacht sich scheckig über mich und sagt, wie kann der klarkommen ohne einen 2000 Quadratmeter Pool? Das ist ja alles eine Frage der Relation, verstehst du? Mhm. Man ist ja trotzdem irgendwie noch ein armer Mann für andere Leute.
Aber ich stell's mir trotzdem relativ kompliziert vor. Also
es war simpel.
Ich meine jetzt,
wenn was du nicht hast, kannst du nicht kaufen.
Mit meinem Vater zusammenzuarbeiten oder mit meiner Mutter oder überall. Das ist ein Familienbetrieb.
Das
ist nicht ohne. Klingt immer so gemütlich und so.
Nee, es ist nicht ohne. Ja. Es ging damit los, dass die Anforderung war, dass ich da morgens um 5 erschien. Mhm. Ich habe meine Mutter raufhandeln können auf 7. Um dann da spezielle Sachen zusammenzupacken. Und daher kommt eine tiefe Abneigung für diese Uhrzeiten. Es ist immer Zwang. 7 Uhr, ich verstehe das. Nutze den Tag. Carpe diem. Kikeriki. Ich verstehe, ich finde es auch toll, einen Sonnenaufgang und so weiter. Aber wenn ich um 7 Uhr wach bin, muss ich entweder eine Flugreise nach sonst wo antreten und der Flug geht nur dann. Oder ich bin bei der Bundeswehr. Das heißt, ich fange gleich an, hier durchs Gehölz zu krabbeln. Oder ich bin in der Spedition. Andere Gründe gibt's da für mich nicht. Hm. Dann bin ich um 7 Uhr wach. Ansonsten versuche ich.
Aber auch, was deiner Natur entspricht, relativ trotzig.
Ja, da bin ich relativ trotzig. Ja. Gut, ich stelle ja auch alle Weichen dafür, indem ich erst um 2 ins Bett gehe oder so. Das ist ja richtig dumm. Aber so ist es halt. Dafür bin ich aber um 23 Uhr immer noch auf Vollgas, wenn irgendwo ein Auftritt ist. Ich bin niemand, der sagt, oh, jetzt habe ich aber Bettschwere. Nee. Die erste Minute ist wie die letzte Minute des Programms. Naja, und dann war das halt so, dass ich in dieser Spedition, wo ich wirklich mega unfähig war, und meine Mutter natürlich auch unzufrieden mit mir, weil das war der schmale Grat zwischen von Beruf Sohn, ohne das finanziell irgendwie ausleben zu können, sodass mir wurde viel nachgesehen, auch von den Mitarbeitern, die mich natürlich mild verachtet haben dafür, dass ich nichts konnte, das muss man auch mal so sagen. Mhm. Ich habe versucht, da mein Bestes zu geben, meine Stärke waren halt ganz klar Personalgespräche, die persönliche Ebene, man muss es so sagen, wie es ist. Und da bin ich dann schleichend ans Schreiben gekommen.
Ich habe vor kurzem Bettina Böttinger und dir zugehört und da hast du erzählt, dass du es bedauerst, dass deine Mutter deinen Erfolg nicht mehr erlebt hat. Ich schließe jetzt einfach mal daraus, dass du eine Art so Sorgenkind gewesen sein musst für sie und dass du ihr gern gezeigt hättest, dass es unnötig war.
Gute Mütter sorgen sich immer.
Ja,
das ist, der Kind kann im Vorstand von Vodafone sein. Sie sorgt sich. Und wenn es nicht ums Geld ist, ist es um die Ernährung oder ums Übergewicht oder darum, ob er genug Schlaf kriegt oder ob er einen dicken Pulli anzieht. Mhm. Meine Mutter hat sich auch gesorgt. Sie hat immer gesagt, was ich mache, ist eine brotlose Kunst. Also es ist ein schönes Hobby, aber eine brotlose Kunst. Mhm. Die Schreiberei und das Auftreten auf Poetry Slams für ein Bier und 20 Euro Fahrgeld. Und das verstehe ich auch. Naja, und dann ging das langsam los und ich erschien immer seltener im Büro, weil da ein Auftritt und da ein Auftritt. Aber es war alles ganz kleiner Kleckerkram. Mhm. Und kurz vor ihrem Tod hat meine Mutter gesagt, das ist wie gesagt ein schönes Hobby, aber ich weiß nicht, ob man davon leben kann. Und das kann man. Und das war halt, das hätte ich ihr gerne gezeigt. Ich hätte gerne gezeigt, dass ich einen Comedy-Preis gewinne oder sowas. Mhm. Das ist aber reiner Eitelkeitswichs, das muss man auch wissen.
Du hast ja vorhin schon angedeutet, du warst ziemlich clever, weil du hast die ersten Geschichten während deiner Arbeitszeit geschrieben.
Ja, das ist der Punkt jetzt wieder, über den ich lieber gar nicht so intensiv nachdenke. Hätte ich auch nur eine einzige Geschichte geschrieben, wenn ich zu Hause gesessen hätte in meiner Freizeit? Nein. Hätte ich nicht. Denn ich hatte ja parallel eine PlayStation 3. Also nein.
Okay.
Ich habe das geschrieben aus Mangel an anderer Gelegenheit. Kreativ sind die meisten Menschen. Und ich habe angefangen, weil es einfach nichts anderes gab. Ich konnte das Internet nicht benutzen, ohne die Telefonleitung zu blockieren. Also habe ich geschrieben. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht, als ich dachte.
Waren das schon die Gruselgeschichten damals?
Das waren damals die Gruselgeschichten.
So. Und ich muss dir sagen, ich habe es ja echt versucht. Das ist ja immer meine Motivation, wenn ich mich auf so ein Interview vorbereite und der oder diejenige hat ein Buch geschrieben oder ein Album veröffentlicht und so, dass ich mir das anhöre. Du bist wieder so eine Ausnahme. Ich habe es echt versucht.
Und ich kenne das von Interviews, aber mittendrin schmiert man einfach ab.
Ja, ja, genau. Und das Buch, was vor mir lag, heißt Sträters gute Nachtgeschichten. Und die sind wirklich der blanke Horror, muss ich sagen. Na. Nichts für meine zarte Seele.
Oh.
Ja, ständig schneidet irgendjemand anderem die Kehle durch.
Ich finde, das ist grob verallgemeinert.
Aber so ist es.
Ja, das ist,
anders kann ich nicht darüber reden, weil sonst fange ich mich an zu fürchten.
Das würde man, als würde man sagen, bei Patterson und Findus immer diese scheiß Katze. Das finde ich permanent einem.
Aber sag mir jetzt bitte nicht, dass ich die Einzige bin, die sowas sagt.
Ja, das ist etwas, wir haben hier keine Hochliteratur vorliegen.
Ja.
Von daher, es schneidet nicht ständig jemandem irgendwie die Kehle durch. Es
doch,
kommt vor.
Doch. In den Geschichten, die ich gelesen habe, schon.
Ja, dann.
Im Altenheim, auf dem Schiff, überall.
Im Altenheim wird der Kopf abgesägt. Das ist es ja eigentlich für einen Podcast. aber das ist an sich, das ist eine Sammlung von Geschichten, die ich als freundliches Kaufangebot sehe.
Ja.
Wenn sie es nicht kaufen, verstehe ich das auch. Aber ich wollte sie zusammenstellen, weil ich finde, in einem gebundenen Buch ist das eine ganz zauberhafte Angelegenheit. Und das ist, ich mag das Buch. Es ist ganz selten, dass ich 20 Jahre zurückblicke und irgendwas gut finde, was ich da gemacht habe.
Hast du eine Erklärung dafür, woher diese ganze kriminelle Energie kommt, die es braucht, um sowas zu schreiben?
Ja, von Stephen King. Ich bin ein großer Anbeter Stephen Kings. Das waren alle Bücher, die ich durchgelesen habe. Da habe ich 1984 mit angefangen und lese es immer noch, höre gerade das neue Hörbuch. Ist für mich der Meister. Da kommt man auch nicht dran. Das muss auch klar sein. So wie ich als Komiker sprachlich nie an Jochen Malmsheimer drankommen werde, was die Natur auch gar nicht vorsieht, so wird man literarisch auch nicht an Stephen King rankommen. Aber es schadet ja nichts, es zu versuchen. Ist ja eine Ego-Sache. Aber es sind halt amüsante Versuche. Und so funktioniert das ganze Leben.
Lass uns mal eine scharfe Kurve machen. Und zwar, du hast ja ganz unterschiedliche Phasen in deinem Leben gehabt, hast du ja vorhin selbst schon angesprochen. Und du sprichst auch sehr offen drüber. Zum Beispiel auch, dass du in den zum Beispiel auch, dass du in den 90er Jahren auch sehr, sehr depressive Zeiten hattest.
Und in den 2000er Jahren.
Genau. Und ich kann mich daran erinnern, dass in dieser Zeit das Bewusstsein über eine Depression als Krankheit noch gar nicht so da war, dass sich das alles erst in den letzten Jahren entwickelt hat, dass man auch in der Öffentlichkeit drüber spricht. Wann hast du gemerkt, dass mit dir irgendwas nicht stimmt?
Also erstmal zum einen finde ich, dass es sich immer noch nicht zufriedenstellend dahingehend in der Gesellschaft entwickelt hat, dass man da vernünftig drüber spricht. Das gilt tatsächlich immer noch als extrem mutiges Statement, darüber zu reden, obwohl es so viele Menschen betrifft. Aber ich habe es in den 90ern das erste Mal gemerkt, als ich das dringende Bedürfnis hatte, mich mal kurz umzubringen. Einfach, weil es mir so schlecht ging. Tagsüber ging es und abends wollte ich mich dann um. Und dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Das war so die erste Phase. Und habe versucht, das auszusitzen. Dann habe ich meinen Freund Reinhold kennengelernt. Seines Zeichens Barkeeper, der zu mir gesagt hat, nee, man kann da schon was machen, du musst mal zum Arzt gehen. Ich so, welcher Arzt soll denn das sein? So sieht man ja nichts, kann mir eh keiner helfen. Kann mir eh keiner helfen, ist auch einer der Grundgedanken, die nicht gerade hilfreich sind und die jeder mit sich rumträgt. Und dann hin und dann ging das sperrig los. Der hat mich erstmal untersucht und geguckt, erstmal Hirnströme, ne, nicht dass ein Hirntumor ist oder irgendwie sowas. Das war soweit alles okay und dann wurde ich angefangen zu therapieren und auch mit Medikamenten zu behandeln. Dann wurde es langsam besser. Vor allen Dingen hatte ich parallel noch Panikattacken und so ein Scheiß und die habe ich dann so langsam weggekriegt.
Hast du es hinter dir? Oder
macht keiner. Sobald du sagst, du hast es hinter dir, das macht keiner. Wir sagen nicht, wir haben es hinter uns. Das folgt ein bisschen dem Prinzip der anonymen Alkoholiker, nur dass wir nicht anonym sind, weil du kannst keinen Haken dahinter machen. Du kannst jetzt einen Haken dahinter machen. Und wenn ich das nächsten Mittwoch, wenn du merkst, dass sich da wieder irgendwas aufbaut, warum auch immer, dann siehst du es als persönliches Versagen, was es ja nicht ist.
Das heißt also, du weißt, was du tun
musst.
Du weißt, was du tun musst.
Ich weiß vor allen Dingen, in welcher Geschwindigkeit ich es tun muss. Während ich früher ein halbes Jahr gewartet habe, dass es sich so verschlimmert, dass ich kaum noch irgendwas machen kann, würde ich jetzt nach 2 Tagen anfangen, Schritte einzuleiten. Mhm. Wenn du es ein paar Mal gemacht hast, weißt du Bescheid, was Sache ist. Das kann vom Notfallmedikament über eine Tagesklinik, über mal ganz kurz mal über Nacht woanders bleiben, bis zu den üblichen etablierten Tabletten, eine der wenigen, die ich gut vertragen habe, bis zu längeren Therapiegesprächen, bis zu aufs Rudergerät gehen, bis ich nicht mehr kann. Bis zu unter die Sonnenbank gehen, um ein bisschen Licht zu kriegen, viel Wasser trinken, was ich ganz entscheidend finde, aus irgendeinem Grund, bei mir hilft das, würde ich jede erdenkliche Maßnahme ergreifen.
Auch mit Kurt Krömer hast du ganz ausführlich darüber gesprochen. Auf die Sendung gab es, als ich das letzte Mal reingeschaut habe, über 6000 Kommentare.
Ja.
Ne? Weil Krömer leidet auch unter Depressionen. Warum bist du damit an die Öffentlichkeit gegangen? Du hättest ja auch sagen können, das ist jetzt meine ganz private Geschichte, da erfährt niemand was.
Das ist
ja
meine ganz private Geschichte, aber was ist denn daran jetzt so despektierlich, dass man damit nicht an die Öffentlichkeit gehen kann? Also ich check es nicht. Wenn du irgendeine eklige Krankheit hast, verstehst du? Aber sowas ist doch völliger Blödsinn. Das ist doch eine psychische Erkrankung, die man nicht sieht. Also muss doch jeder was dazu sagen. Das ist doch enorm hilfreich für dich und für alle anderen.
Hattet ihr geplant, darüber zu sprechen, alle beide? Also Kurt Krömer und du? Oder hat sich das einfach so ergeben?
Kurt Krömer riss im Vorfeld an, er würde gerne über Depressionen reden. Wir hatten ein genau einminütiges Gespräch bei einer Zigarette. Er würde gerne über Depressionen reden und er hätte auch einen Einspieler. Was bei mir automatisch den Impuls auslöst, ist klar. Ich rede über Depressionen, den Einspieler kann ich mir denken. Entweder was aus einer Sendung von Dieter Nuhr oder aus irgendeinem Interview. Da habe ich gesagt, ja, mach mal. Dann, mir war nicht klar, dass wir über seine reden. Und deswegen entstand dadurch ein echter Moment, an dem ich auch zu knacken hatte während des Gesprächs. Man versucht ja dann auch, bei sich zu bleiben, sich nicht triggern zu lassen und trotzdem darüber zu reden, was ganz ausgezeichnet funktioniert hat. Weil Kurt natürlich vollständig den Kurt verlassen hat für einen Moment und darüber geredet hat. Und das war für mich genauso berührend wie für die Leute da draußen.
Kurze Fragen, kurze Antworten, wenn es irgendwie geht.
Mhm.
Das Gute an dir ist?
Nun, Descartes sagte, kurze Antworten, ne?
Ja.
Das Gute an mir ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Was ist nicht so prickelnd?
Hässliche Füße.
Dein coolstes Hotelzimmererlebnis in 2 Sätzen?
Okay, das Coolste war, ins Savoy zu kommen in Köln. Ich komme da rein, stofflich mit meinem Koffer und hinten an der Bar sitzt der große Oliver Masucci. Wir kennen ihn alle als Hitler, wie das wieder klingt, aber auch aus Dark und so.
Und aus dem großen Kaninchenfilm.
Und ich gucke ihn an und er nickt mir freundlich zu und mir wurde klar, mich kennt vielleicht Oliver Masucci und da war ich ganz stolz.
Der böseste Kommentar, den du mal über dich lesen musstest?
Freiburger Zeitung, er wäre besser Herrenschneider geblieben.
Schon mal den Führerschein abgeben müssen?
Ja, und demnächst wieder.
Bio oder konventionell?
Beides.
Joggen oder Sit-Ups?
Joggen.
Tattoos oder Piercing?
Weder noch.
Schnitzel oder Zucchini-Nudeln?
Die Frage beantwortet sich von selbst.
Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
Abgelaufene Smoothies, Kräuterbutter.
Wofür gibst du zu viel Geld aus?
Filme auf Streamingdiensten.
Mit wem würdest du gerne mal eine Nacht durchmachen?
Jack Nicholson.
Dein fiesester Kinderstreich?
Scheiße unter Fußmatte, Fußmatte anzünden.
In wen warst du mal heimlich verliebt? Den wir vielleicht sogar kennen.
Michelle Pfeiffer, 1982, Grease 2.
Welches Poster hat früher über deinem Bett gehangen?
Batman hält die Welt in Atem.
Dein erster Kuss war wo?
Auf dem Mund.
Dein erstes Auto war ein?
Mein erstes Auto, das mir nicht gehörte, war ein Iltis.
Was ist das?
Das ist ein Bundeswehr-Jeep, der nicht mehr gebaut wird. War aber nicht meins.
Die längste Zeit, in der du einer Frau treu warst?
Also unverschämt hat die Frage.
Das schönste Kompliment, das dir je eine Frau gemacht hat?
Boah, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade wirklich. Also wie lange habe ich jetzt Zeit, darüber nachzudenken? Keine Ahnung.
3 Sekunden. Schöne Füße?
Nee, irgendwie lustiger als gedacht oder so. Es war irgendwas ganz Schreckliches.
Sag mal, was steht jetzt bei dir so an, worüber man mal wieder laut lachen kann?
Was steht bei mir an, worüber man laut lachen kann?
Ja.
Also mit der Einschränkung.
Ja.
Weil ansonsten hättest du das nicht gesagt, hättest du gesagt, was essen, weil ich höre die ganze Zeit
meinen Magen. Nein, was machst du denn jetzt noch Schönes die nächsten Monate? Was steht denn so auf dem Plan?
Ich weiß es nicht. Das hängt ein bisschen davon ab, wie sich die Lage im Land entwickelt.
Mhm.
Denn ich denke mir, im Neuschnee Open Air zu spielen, könnte ein bisschen sperrig werden.
Ja.
Aber heute hier, morgen da.
Und wenn alles schief geht, gibt's Band 2 von Streters Gute Nacht Geschichten?
Nee.
Nicht?
Da ist alles schon drin. Ach. Man muss auch mal wissen, wann Schluss ist. Das gilt übrigens auch für diese Nummer hier, ehrlich gesagt. Genau.
Schön. Schönes Schlusswort,
danke.
Herr Streter.
Danke.
Heute Abend muss ich auf die Bühne, ne? Dann mach mal.
Darf, ne?
Ja, klar.
Ja.
Ja. Dann hab Spaß dabei, weil du brauchst das, hast du ja selber gesagt. Du willst das, du brauchst das, du kannst nicht ohne.
Ich brauch's dringend, ja.
Ja, ja.
Das ist wirklich wahr.
Dann mach mal.
Mach ich.
Thorsten, ich danke dir.
Ich danke
und
dir.
Und ich sag's jetzt mal, also Herr Wischmeier hat neulich gesagt, mit dem nächsten Termin wird's eng, weil er schon 64 ist. Bei dir habe ich noch Hoffnung.
Danke, das ist ganz freundlich. Damit hat man Herrn Wischmeier in den Schmutz gezogen, um mir gleichzeitig das Gefühl gegeben, auch nicht mehr der Jüngste zu sein. Das ist ein Fingerspitzengefühl, das muss er erst mal haben.
Tschüss.
Ja, danke.
Radio SAB, Leute am Sonntag mit Sina Peschke. Zu einem interessanten Gespräch gehört natürlich immer ein guter Kaffee. Dallmayr Kaffee. Unser Herz schlägt pro domo.
Eine Koproduktion von 1A Deutsche Hits und Radio SAB.